In der gesamten Organisation, die den Sport und das Eishockey betrifft, geht es ums Gewinnen. Red Bull München strebt stets nach dem Optimum. Es gibt also kaum einen besseren Moment, als vor der anstehenden heißen Phase der Saison genau darüber zu sprechen. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Als Managing Director Sport ist mein heutiger Gesprächspartner Christian Winkler verantwortlich für die sportlichen Geschicke. Wir sprechen in den kommenden Minuten über die Mentalität innerhalb der Organisation und wie wichtig Trainer Don Jackson dafür ist. Dass der bisherige Saisonverlauf zufriedenstellend ist, aber in den Playoffs sowieso wieder alles auf Null gestellt wird. Zudem geht es um die Akademie von Red Bull, die in Salzburg ansässig ist. Winkler erzählt, wie wichtig ihm die Integration von jungen Spielern ist und dass gerade in den jungen Jahren die Schule bei den Kids nicht zu kurz kommen darf. Darauf wird akribisch geachtet. Und dann habe ich eine Überraschung für ihn im Gepäck. Naja, eigentlich zwei. Denn als glühender HSV-Fan darf dieses Thema in diesem Podcast nicht fehlen. Jonas Bold vom HSV schickt per Sprachnachricht seine Grüße und mitten in die Podcastaufnahme platzt Winklers Freund Thomas Wagner, ebenfalls HSV-Fan durch und durch, herein. Es entwickelt sich, wie könnte es anders sein, ein kurzweiliger Plausch. Am Ende steht, der HSV steigt auf. So oder so, es lohnt sich, in diese Folge reinzuhören. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian Winkler. Jetzt, ich schaue hier gespannt auf meinen Bildschirm. Die rote Lampe leuchtet, das heißt, die Aufnahme läuft. Es ist Zeit für einen neuen Podcast, auf den ich mich sehr freue in dieser Woche. Und begrüße meinen heutigen Gast, Christian Winkler. Hallo Christian.
Hallo Konstantin, servus, grüß dich.
Grüß dich, wie geht's dir und wo erwische ich dich?
Ja, heute bin ich tatsächlich mal in meinem Homeoffice zu Hause im schönen Garmisch-Partenkirchen. Ja. Und gehen tut's mir eigentlich immer so wie das letzte Spiel, nachdem wir gestern in Düsseldorf verloren haben. Momentan nicht ganz so gut, aber ich glaube, das kann sich im Laufe des Tages wieder ändern.
Ja, das ist das Gute daran, ne? Also vielleicht genau, fangen wir damit mal an, dass wir den Hörerinnen und Hörern mal sagen, es ist Dienstagvormittag, also sprich, ihr habt gestern Abend das erste Verzahnungsspiel, so nennen wir das ja, oder so wird es ja überall tituliert, gespielt, in Düsseldorf verloren. Heute Abend geht es weiter in Iserlohn, richtig?
So ist es, so ist es.
Und was war gestern aus deiner Sicht so der Knackpunkt?
Ja, ich glaube, Düsseldorf hat sehr, sehr gut gemacht. Man hat schon gemerkt, dass die von einer gewissen Durchstrecke kommen. Ja, die letzten Ergebnisse bei denen waren jetzt nicht so gut. Die haben defensiv sehr, sehr gut gespielt. Und uns hat so ein klein bisschen, würde ich mal sagen, die Durchschlagskraft gefehlt. Und dann war auch gefühlt jede Torschanze von Düsseldorf in unserem Tor. Ja, aber man, ich kenne unsere Mannschaft gut genug. Da heißt es wirklich Mund abputzen, weitermachen. Ja, ich kenne auch den Don gut genug. Der wird die Dinge heute, glaube ich, auch klar und schonungslos wieder ansprechen, was ihm gestern nicht gefallen hat. Und dann geht es einfach heute weiter. Ich meine, es bleibt ja in so einer Saison sowieso nichts anderes übrig. Da gibt es kein großes Lamentieren, da geht Schlag auf Schlag und musst du heute Abend 20.30 Uhr wieder alles auf Null stellen.
Ja, sind wir gespannt, wie das denn heute Abend läuft und natürlich auch die weiteren Spiele in dem Nord-Süd-Vergleich. Wie schätzt denn du das eigentlich ein, Gesamt-Eishockey-Deutschland oder ich sage immer in dieser Eishockey-Bubble, in der wir uns ja befinden, sprechen ja seit Tagen über diesen neuen Reiz dieser Nord-Süd-Duelle. Ist das bei dir und bei euch im Team auch so?
Absolut. Also ich muss erst einmal sagen, bis jetzt ist es ja wirklich super gelaufen durch die, sage ich mal, Süd- und Nordgruppen. Du hattest viele Derbys, du hattest kurze Anreisen. Natürlich, Derbys haben auch, wenn die Zuschauer, die das Wichtigste bei uns im Geschäft sind, fehlen, immer ihre eigenen Reize. Aber jetzt wird schon mal Zeit, auch vor allem, dass man auf A die anderen Gegner sieht. Und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal so wie ein Neustart einer Saison, dass du halt jetzt einfach andere Gesichter, andere Gegner, ja, und was Frisches siehst. Und vor allem ist ja auch, glaube ich, eine kleine Rivalität angegeben zwischen Süd- und Nordgruppe, weil jede Gruppe für sich einen Anspruch nimmt, die bessere zu sein. Und von daher, glaube ich, werden es, und ich glaube, die ersten Spiele haben es ja auch schon gezeigt, sehr interessante Spiele. Und der letzte vom Süden schlägt dann gleich mal den dritten vom Norden und gestern zum Beispiel Düsseldorf schlägt uns. Also da ist alles bunt gemischt.
Ja? Absolut. Wenn wir auf eure bisherige Saison, du hast gesagt, das haben wir ja auch alles lang und breit diskutiert, jetzt nicht wir beiden hier, aber in vielen Videokonferenzen mit den anderen Clubs auch, alles anders, eine komplett andere Saison hat man sich mittlerweile ja aber ein Stück weit dran gewöhnt, dass wir das so spielen. Wie bist du denn mit eurer bisherigen, mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?
Ja, ich muss sagen, unterm Strich sind wir schon zufrieden. Ich meine, wir haben jetzt 25 Spiele gespielt, 46 Punkte auf dem Konto, haben glaube ich, die meisten Tore mit Berlin geschossen in der Liga. Von daher sind wir sicherlich nicht unzufrieden. Man muss aber, glaube ich, dazu einmal ein bisschen weiter ausholen. Wenn man jetzt mal schaut, seit 2016, Meisterschaft 16, 17, 18, 19 im Finale, im Champions-League-Finale, dann letzte Saison, glaube ich, können wir schon behaupten, dass wir die Liga in einer gewissen Weise dominiert haben. Wir waren vom zweiten Spieltag an bis zum 52. Tabellenführer. Am Ende dann leider keine Playoffs. Und dann heuer Magenta Cup gewinnst du auch wieder. Und ich glaube schon, dass jeder Gegner, der gegen uns spielt, nochmal sagen wir 10-15% draufpackt, weil ich glaube, irgendwo halt dann schon einmal auch der Grundgedanke ist, ja, nicht schon wieder München. Ja, und das merkt man also schon in den Spielen, glaube ich, dass jeder Gegner oft einmal über seine Grenzen hinausgeht. Dann hat man natürlich auch, muss ich sagen, das soll jetzt kein Gejammer sein, das war einfach der Fakt, bis zu gestern. Gestern waren wir das erste Mal nahezu komplett, bis auf unsere Langzeitverletzten, dass wir viele Ausfälle hatten, auch oft mal von Schlüsselspielern. Dann waren leider über die Saison auch immer wieder Dinge im privaten Bereich der Spieler, die sogenannte Schicksalsschläge waren und ja, aber all around, glaube ich, sind wir doch alles ganz gut durchgekommen bis jetzt. Und ja, ich meine, wenn man Zweiter ist in der Gruppe, steht einer vor ihm. Wir haben immer das Ziel, Erster zu sein, aber es stehen natürlich auch einige hinter uns und die gerne mit uns tauschen würden. Und wie wir ja alle wissen, es gibt dann ja so einen gewissen Zeitpunkt in der Saison, da wird dann wieder alles auf Zero gestellt und gerade heuer mit der Best of Three, glaube ich, in den Playoffs, es ist dann noch mal ein Stück weit mehr. Da geht dann alles noch mal von vorne los. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist immer Luft nach oben. Ja, wir wollen immer vorne sein. Das ist unser Anspruch. Aber ich glaube, mit dem zweiten Platz aktuell können wir leben.
Mhm. Und du sagst, es geht jetzt so in die, würde ich sagen, vor Crunch-Time, um dann so richtig in die Crunch-Time mit den Playoffs zu starten. Hast diese Best of Three auch angesprochen. Kann man aus eurer Sicht sagen, ob es ein Vor- oder Nachteil ist?
Mein Best of Three ist glaube ich, also ich kenne es von früher aus den Pre-Playoffs, wenn du das erste Spiel halt dann verlierst, stehst du halt schon mal mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Und ich glaube, und wenn ich jetzt mir die Ausgeglichenheit der Liga heuer anschaue, und ich glaube auch wirklich, dass die DEL sportlich noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Also ich finde die Spiele, und das bestätigen mir auch viele meiner Kollegen, schneller, intensiver. Es ist kein so großer Abstand mehr zwischen den Teams. Und vor allem, wenn dann, sage ich mal, von jeder Gruppe nur die vier Top-Teams in die Playoffs kommen. Also ich glaube wirklich, da wird jedes Spiel auf der Messerschneide stehen und da wird es nicht wirklich einen großen Favoriten geben.
Mhm. Ja, für den neutralen Zuschauer, sage ich mal, ist es natürlich der Best Case, oder? Also ich meine, was Spannenderes kann man sich dann in der Tat ja gar nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus Clubsicht, wenn man sowas ja auch eine Vorrunde oder dann die Verzahnungsspiele zeigen, wenn man eben vor anderen steht, dass es dann schon, dass man vielleicht nicht hadert, aber schon denkt, ach komm, wenn ich jetzt nochmal ein, zwei Spiele mehr hätte, dann knacken wir die Serie auch, dann gewinnen wir es.
Also ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass längere Serien sportlich fairer sind, ja, weil ich sage mal, in einer Best-of-Seven-Serie, um mal weit auszuholen, wird sich irgendwo immer die Mannschaft durchsetzen, die sportlich besser unterwegs ist. Mhm. Ja, Best of Five glaube ich auch noch, aber Best of Three ist halt schon eine heiße Geschichte. Ich meine, ich habe den Vergleich auch jetzt durch meine Position auch mit Österreich. Ja, da sind wir zum Beispiel mit Red Bull Salzburg in die Serie gegen Dornbirn gestartet und waren nach zwei Spielen 2-0 hinten und da wärst du halt in Deutschland schon gleich mal zu Hause.
Ja. Ja,
und von daher glaube ich, wird es schon sehr äußerst interessant werden und ja, wie du es richtig gesagt hast, der Zuschauer, der wird auf seine Kosten kommen, aber das wird ein richtiger Nervenkitzel. Aber ich will auch immer wieder unterstreichen, ich glaube, in einer Saison wie in dieser muss man einfach auch damit leben können, weil wir müssen einfach alle uns immer wieder vor Augen führen, dass wir wirklich privilegiert sind, dass wir das machen können, was wir gerne tun, dass wir unserem Beruf nachgehen können. Und dann muss man halt auch mal vielleicht in die Karotte beißen, in der Best of Three steht.
Das ist wohl so, ja, lassen wir so stehen. Du hast es eben angesprochen, deine Person und auch die Salzburger, für die du ja zuständig bist, wollen wir gleich drüber sprechen, finde ich interessant. Was ich zusätzlich noch spannend finde, was ich gerne jetzt einmal fragen möchte, wir haben eben über dieses Thema, wenn ihr gegen andere Teams spielt, ist immer so ein bisschen aus deiner, aus eurer Sicht dieses bei den anderen da, ach komm, wir geben nochmal 5 bis 10% mehr, wir legen eine Schippe drauf, weil es gegen München geht. Ist es dann im Hinblick auf eure Spieler und beim Punkto Scouting, Sichtung so, dass ihr explizit dann auch eben auf Charaktere schaut und die sucht, die mit solchen Umständen umzugehen wissen? Denn das ist ja dann schon nochmal was anderes, wenn man bei euch spielt oder bei einem anderen Club.
Ja, ich glaube, dass wir uns das über die Jahre schon auch erarbeitet haben. Ich glaube, und ich höre es auch immer wieder von neuen Spielern, die sagen, ja, wenn ich da in die Kabine gehe, da fühle ich einfach dieses Siegergehen, dieses unbedingt gewinnen Wollens. Und ja, klar, Konstantin, der Charakter steht natürlich immer an erster Stelle, weil der Spieler kann noch so talentiert sein, wie er will. Wenn der Charakter nicht passt, dann wird es immer schwierig. Ja? Und wir suchen natürlich schon nach Gewinnertypen. Aber ich glaube, dass das auch eine Mannschaft ein Stück weit weiter transportieren kann. Also wenn du, sage ich mal, wo reinkommst, wo was gefestigt ist und wo Jungs drin sitzen, sage ich mal, die schon was gewonnen haben, dann können die das auch ausstrahlen. Und ich glaube, was bei uns, und das kann man ja wirklich so sagen, alles überstrahlt, ist der Mann auf der Kommandobrücke mit Don Jackson, weil ich glaube, es gibt keinen erfolgreicheren Trainer in der DEL. Ich weiß gar nicht, ob es in Europa einen gibt. Und der Don ist einfach jemand, der das unheimlich gut auch transportieren kann. Und ja, wenn du beim Don Jackson täglich trainierst, dann geht es nur um eins. Und das ist das täglich besser werden. Es war auch immer so ein Klischee, aber der Don lebt es wirklich und vor allem auch ums Gewinnen. Also beim Don wirst du nie hören, wir wollen die Playoffs schaffen oder wir wollen den und den. Der Don sagt immer vom ersten Tag an, we wanna win. Und so ist es halt auch. Ja. Mhm.
Klar, dann wird man höchstwahrscheinlich dann auch als jüngerer oder neuer Spieler sofort in diesen positiven oder gewinnen wollen Bann gezogen, dass man gar nicht anders kann, als dann da auch mitzuziehen, weil sonst ist man höchstwahrscheinlich auch wieder raus, richtig?
Ja, schon. Man, es ist ein gewisser Druck, ja, klar. Mhm. Aber ich glaube, Profisportler sind immer einem gewissen Druck ausgesetzt. Und wie gesagt, wenn ich glaube, immer das Wichtigste ist, dass der Leadership, dass das Konstrukt in der Kabine passt und dann glaube ich, ja, kann man das drumherum schon schön bestücken und mit den richtigen Leuten besetzen.
Ja, dann lass uns mal auf dein vielfältiges Aufgabengebiet ein bisschen schauen, was ich und sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer spannend finden. Du hast nochmal seit, war das Mai letzten Jahres, als du nochmal zusätzliche Aufgaben und Verantwortung übernommen hast, ist es richtig?
Ja, es war Anfang Mai war es,
genau. Anfang Mai, genau. Was bedeutet das konkret? Also du bist nicht nur für Red Bull München zuständig, sondern auch für die Kollegen aus Österreich, aus Salzburg.
Ja, was heißt zuständig? Ich sehe mich so mehr oder weniger als Bindeglied. Mein Titel ist Managing Director Sport von Red Bull Eishockey. Das heißt, ich bin mehr oder weniger so ein bisschen auch das Bindeglied jetzt zwischen Akademie, Pro-Team in Salzburg und Pro-Team in München, weil ich glaube, wir haben ein einzigartiges Produkt, ja, und da ist es halt einfach auch, glaube ich, wichtig, die Dinge zu verzahnen, aber auch, sagen wir, das Know-how in jeden Bereich mit einzugeben, aber das funktioniert natürlich alles nur, wenn überall gute Leute sind, auf die man sich verlassen kann, ja, weil man, das kann man sich ja vorstellen, du kannst ja nie zur selben Zeit an jedem Ort sein, ja, also das ist ist ja rein schon physisch unmöglich und anderweitig auch. Und ich versuche halt einfach die einzelnen Bereiche, also fangen wir mal an in der Akademie, dann zum Pro-Team in Salzburg, Pro-Team Salzburg, München, München, Salzburg, einfach am bestmöglichst zu verbinden. Und ja, stehe am Ende, sage ich mal, am Ende der Kette dann, auch wenn es um Dinge geht, wie man was in welche Richtung schiebt. Und ja, es ist eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe, in Zeiten von Corona noch, glaube ich, etwas anspruchsvoller als sonst. Aber mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, weil, wie gesagt, ich hab überall gute Leute, ja, also in der Akademie angefangen, Top-Trainer, die tagtäglich daran arbeiten, unsere Jungs auf die richtige Spur zu bekommen, dann die Pädagogen dort bei Schule zum Beispiel für uns auch einen ganz wichtigen Part einnimmt in der Akademie, weil ich sage immer nur, ein Spieler kann sich nur weiterentwickeln, wenn schulisch auch alles passt, weil in dem Moment, wo es irgendwo zwickt, wird irgendwas darunter leiden. Ja, dann das Pro-Team in Salzburg, muss ich sagen, ist auch bestens geführt durch den Helly Schlögl, der auch schon ganz lange in der Red Bull-Organisation ist und auch das Trainerteam um den Matt McElwain, den ich auch schon sehr gut kenne, aus seiner Co-Trainertätigkeit in München. Und ja, in München habe ich Gott sei Dank jetzt auch nochmal Hilfe dazu bekommen mit dem Michi Wolf, aber auch da war es ja auch nie so, dass da eine Monarchie geherrscht hat, sage ich mal, sondern wir haben ja immer alles schon im Team entschieden. Und da kann man ja mal zum Beispiel sagen, auch der Philipp Watz, der seit 6, 7 Jahren schon das Teammanagement macht, ist da ganz großer Baustein. Oder auch die Stefanie Schuller im Büro, die Sportadministration macht. Und so, glaube ich, haben wir da ein ganz, ganz gutes Team zusammen. Und das macht es natürlich einfacher dann auch, dass das eine ins andere greift. Aber ich musste natürlich auch schon viele neue Dinge kennenlernen.
Mhm. Sag noch mal kurz, Michi Wolf, was genau hat er für eine Funktion bei euch? Was für Themen bearbeitet er dann auch im Austausch mit dir und den Kolleginnen und Kollegen?
Also es war ja so, dass der Kontakt zum Beispiel zwischen Michi und mir, als er seine Karriere 2019 beendet hat, nie wirklich abgerissen ist. Da war er schon im Scouting bei uns tätig, ja, also hat im Scouting für uns gearbeitet. Und jetzt ist es so, dass wir ihn in den Managing-Bereich mit einbinden. Und wie ich es vorhin gesagt habe, wir entscheiden ja vieles im Team, ja, wo natürlich auch der Trainer immer mit dazugehört. Und ja, und da soll der Michi natürlich jetzt für weitere Aufgaben präpariert werden, um vielleicht auch dann in München mal den Managing Director Posten zu übernehmen.
Ist das ein strategisches Ziel von euch, dass ihr ehemalige Spieler dann auch in die Organisation mit einbindet?
Ja, ich glaube, das ist ein Stück weit auch unsere DNA, weil ich sage immer den Spruch zum Beispiel, wenn du mit guten Leuten zusammenarbeitest, dann willst du das auch im weiteren Fortlauf machen. Und warum soll man jemanden von außen reinholen, wenn man im Haus gute Leute hat? Und das ist ja auch wieder was, wo ich zum Beispiel sage, zum Beispiel bei uns hat jeder zum Beispiel, jeder Trainer in der Akademie, jeder Equipment Manager oder auch administrativ, jeder hat irgendwo eine Chance, in einen anderen Bereich mal zu kommen. Also wir haben zum Beispiel auch über die letzten Jahre immer wieder auch Leute aus der Akademie gehabt, die zu den Profis nach Salzburg gekommen sind, dann die zu den Profis nach München gekommen sind. Also nicht nur Spieler, sondern auch aus dem Staff-Bereich. Und ich sage immer, wenn du dann gute Leute hast und vielleicht einmal einen Spieler, der Michi, brauchen wir nicht drüber reden, dass der einzigartige Karriere gehabt hat. Und der Michi ist für mich auch so einer, der alles durchlebt hat. Der Michi ist zum Beispiel erst, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube mit 24 Jahren in die DL gekommen. Also der kann zum Beispiel auch mal einen jungen Spieler vermitteln, dass es Geduld bedarf und man nicht immer versuchen sollte, zu viele Treppen zu überspringen. Ja, und der Michi hat alles durchgemacht. Michi war Rekordtorschütze in der DL, Michi war Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja ziemlich schlecht beraten gewesen, es nicht zu versuchen, so jemanden im Haus zu behalten.
Was ist denn, wenn wir, du hast jetzt viel auch schon über Akademie gesprochen, was ja total interessant und vor allem wichtig für einen Club wie euch auch ist, was den Nachwuchs, den Unterbau angeht. Wenn wir da mal ein bisschen nochmal eintauchen in dem Einklang, was so eure oder deine Ziele sind mit Red Bull Eishockey in den nächsten Jahren. Wo willst du sowohl München, aber auch Salzburg, wo wollt ihr euch hinentwickeln? Was sind so die Ziele auf Strecke in den kommenden Jahren?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir versuchen, junge Spieler zu entwickeln. Ich meine, die werden dann nicht alle bei uns in dem Profiteam spielen, die werden dann bei anderen Clubs in Österreich, die werden auch bei anderen Clubs in Deutschland spielen. Der eine oder andere wird hoffentlich auch mal wieder den Sprung sogar weiter nach Nordamerika schaffen. Mhm. Ja, aber für uns ist in erster Linie das Ziel, die Jungs aufs spätere, hoffentliche Profileben oder aber auch aufs normale Leben vorzubereiten. Ja, wir wollen aus talentierten Jugendlichen wollen wir in erster Linie gute Menschen machen. Ja, und ich glaube, dass wir halt einfach alle Voraussetzungen haben, diese Jungs in allen Bereichen weiterzuentwickeln. Und klar, warum kommen die Jungs, sagen wir mal, in die Akademie nach Salzburg? Ich sage es immer so, da kommt jetzt keiner, weil er sagt, okay, da kann ich ein 1,0 Matura machen. Sondern der kommt, weil er Eishockey-Profi werden will. Und da wollen wir ihn halt natürlich bestmöglichst unterstützen, aber natürlich auch immer mit dem Blick, dass das andere außenrum, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel die Schule, nicht darunter leidet. Weil wenn jemand bei uns, sage ich mal, meint, die Schule läuft nur so nebenher, dann wird er schnell merken, dass das nicht funktioniert. Ja, sondern das eine muss im Einklang mit dem anderen sein. Und dann ist natürlich klar, dass wir so viele Prospects, wie man sie ja jetzt neudeutsch auch immer nennt, in die Profiteams hineinbekommen. Ja, also wir glaube, wir haben heuer schon, wenn man mal in Salzburg schaut, im Grunddurchgang waren wir mit Abstand die jüngste Mannschaft und da zum Beispiel ein 16-jähriger Julian Lutz, der dann auch in München im Magenta Cup schon sein Debüt gefeiert hat, von sich reden gemacht. Ja, dann, wenn man zum Beispiel nimmt einen Philipp Wareitschka, ja, U20-Nationalspieler, leider bei der WM heuer nicht dabei gewesen, nicht wegen Corona, sondern weil sich das Sindesmoseband vorher gerissen gehabt hat, ist auch ein Spieler, der sich jetzt über die letzten 2 Jahre in der Salzburger Mannschaft zu einem festen Bestandteil etabliert hat. Und das sind natürlich so Schritte, die wir in Zukunft forcieren wollen. Und ja, ich sage mal, es ist dem Ganzen keine Grenze gesetzt. Ich sage zum Beispiel, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass jetzt mal ein junger Österreicher vielleicht auch in der DEL für München spielt. Genauso wie es nicht ausgeschlossen ist, dass ein junger Deutscher auch in Salzburg spielt. Und wir wollen einfach aus dem Mix das Beste machen und wollen jungen Burschen den Weg zum Profi ebnen und wollen natürlich unsere Profiteams mit so vielen eigenen Talenten wie möglich bestücken.
Das heißt, es gibt jetzt keine Zahl zum Beispiel, die ihr euch vornehmt, wo ihr euch intern dann auch dran orientiert, zu sagen, wir wollen in dem und dem Jahr XY-Spieler hochbringen und integrieren, oder gibt es sowas auch? Ohne dass du jetzt die Zahl werde ich dir eh nicht entlocken können, wenn es
also
so
eine gibt. Ich glaube, das liegt an mehreren Faktoren. Ich meine, es liegt immer am Jahrgang, das will man selber wissen, es gibt jahrgangsstarke Spieler, es gibt jahrgangsschwächere. Ja, immer so viel wie möglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für mich gibt es auch kein Limit zum Beispiel. Ja, für mich gibt es kein Limit. Weil wenn ich jetzt sage 5, dann können es 7 sein. Wenn ich sage 7, können es 9 sein. Wir wollen versuchen, die Jungs Stück für Stück in die Teams zu etablieren. Und was da ein ganz großer Anker für uns ist, ist zum Beispiel unsere Red Bull Juniors. Das ist die Mannschaft, die aktuell in der Alps Hockey League spielt. Das ist eine internationale Liga mit italienischen, slowenischen, österreichischen Teams, mit lauter Männermannschaften. Und da wird richtig hartes Männer-Eishockey gespielt. Ich vergleiche es so ein Stück weit wie mit der DL2. Und das ist eigentlich für uns das Übergangsbrett. Weil ich sage, die Jungs kommen aus dem Nachwuchsbereich, aus dem Juniorenbereich, aus dem sogenannten Youth Hockey und gehen dann ins Männerhockey. Und da haben wir, glaube ich, schon einen Vorteil, dass die Jungs in dieser Mannschaft, wo sie auch super gecoacht werden, sich weiterentwickeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Jungs heuer spielen habe sehen, in der Alps Hockey League, da ist mir jetzt mal das Herz aufgegangen, weil die mit Geschwindigkeit und mit jugendlicher Frische da teilweise, sage ich mal, die erfahrenen Mannschaften an die Wand gespielt haben, dass das wirklich schön anzuschauen war. Und dadurch ist es natürlich dann auch einfacher, wenn sie schon mal gegen Männer gespielt haben, sage ich mal, auch schon ein höheres Tempo gewohnt sind, dass sie dann einfacher bei den Profimannschaften performen können. Und das wollen wir natürlich über die nächsten Jahre auch weiter etablieren. Und was bei der Mannschaft heuer zum Beispiel auch das erste Mal war, die letzten Jahre hatten wir immer wieder mal ein paar Finnen und Schweden dabei, die, sage ich mal, die Mannschaft mit aufgefüllt haben, beziehungsweise wo dann Spieler drin war, die Mannschaft vielleicht ein bisschen geführt haben. Heuer besteht die Mannschaft nur aus Deutschen und Österreichern und der älteste Spieler ist Jahrgang 97 und von daher muss ich sagen, ist das eigentlich sensationell, weil das Großteil ist Jahrgang 2000 und jünger und das macht einfach nur Spaß.
Kommt eigentlich, also man merkt, du bist da, also man merkt, ihr seid da total überzeugt von eurem Weg, das hört sich auch genau richtig an, finde ich zumindest. Kommt dir das und euch das in der Berichterstattung ein bisschen zu kurz, wenn man sich mal so das große Ganze anschaut, was Red Bull Eishockey angeht?
Ich meine, das Berichterstattung, ich meine, die liegt ja nicht in unserer Hand. Und ich sage immer, Dinge, die wir nicht kontrollieren können, da machen wir uns auch gar keine großen Gedanken darüber. Wir investieren die Zeit lieber in die Dinge, die wir kontrollieren können. Und das ist in der Ausbildung, ja, und alles andere. Ja, und es wird immer unterschiedliche Meinungen geben. Ja. Es wird immer Leute geben, die differenzieren zwischen richtig und falsch. Ja. Vielleicht gibt es aber auch ein bisschen was in der Mitte dazwischen. Aber wie gesagt, das können wir eigentlich nicht steuern und wollen wir auch gar nicht. Wir konzentrieren uns auf uns und ich glaube, damit fahren wir auch sehr, sehr gut.
Letzte Frage zu dem Komplex. Das ist dann aber schon der Grund. Ich habe vor 2, 3, ich weiß nicht genau, Wochen ein Interview mit dir gesehen bei Magenta Sport. Da ging es um den Spieler Wohlgemut, wo du dann gesagt hast, ja, nee, also verlassen Sie sich mal drauf. Wir haben genügend eigene Jungs, die aus der Akademie nachkommen. Das ist dann auch eben der Hauptgrund, weshalb ihr euch dann auch bei so einem Spieler dann entscheidet zu sagen, nee, da machen wir jetzt kein Angebot oder den brauchen wir nicht, weil wir haben selber gute Leute.
Ja, eins will ich mal ganz klarstellen. Also das heißt nicht, dass wir keine deutschen Spieler mehr aus dem Markt verpflichten. Ja, nee, so aber wir wollen natürlich, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, so viele junge Spieler wie möglich in unsere Profiteams bekommen. Und ich glaube halt einfach, dass wir, und ich schätze Wolgemuth sehr, ich muss sagen, eine tolle Entwicklung macht. Wobei, auch wie ich damals schon gesagt habe, ich glaube auch der Larry Mitchell da einen ganz großen Anteil an dem Ganzen hat. Ja, aber ich glaube halt einfach, ich nehme jetzt einfach mal den Namen Justin Schütz. Mhm. Der hat sich in meinen Augen genauso weiterentwickelt. Und warum sollen wir jetzt jemanden holen, der aus unserem Haus kommt, irgendwo vielleicht den Platz wegnimmt? Und ich weiß halt auch, dass die nächsten Jahre einiges bei uns nachkommen wird. Und von darum werden wir uns jetzt nicht, sage ich mal, primär auf dem jungen Spielermarkt bedienen.
Ja, klingt sehr, sehr nachvollziehbar und sinnvoll, plausibel. Ein weiterer Punkt, der bei euch gerade in München zum Thema Infrastruktur neu kommt, den ich kurz mit dir besprechen wollte, ist die neue Halle, die neue Arena. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was das euch nochmal grundsätzlich, nicht nur trainingstechnisch, sondern wirklich einmal so allumfassend nach vorne bringt. Das wird ja sicherlich ein Riesenschritt sein mit so einer neuen Arena. Da hängt ja ganz, ganz viel dran, richtig?
Also ich glaube, das wird mit Sicherheit eine neue Zeitrechnung werden. Ja, der SAP Garden, glaube ich, wird was wirklich Einzigartiges und Tolles. Und ich sehe jetzt einfach mal nur aus der sportlichen Sicht, weil das meine Aufgabe ist. Wir haben jetzt eine Eisfläche im Olympia-Eisstadion. Mhm. Ja, und wir werden dann vier Eisflächen haben. Und was das natürlich dann auch, sage ich mal, für einen Output alleine schon im Development hat, das kann man sie ausmalen, und ich glaube aber auch für alles andere, das wird einfach ein einzigartiges Erlebnis werden. Und ja, ich freue mich schon wahnsinnig dran. Heuer im Sommer gab es ja immer wieder mal so einen Zeitpunkt, wo man schon mal ein bisschen down sein konnte. Ja. Mhm. Ja. Und dann bin ich immer rübergelaufen zur Baustelle, habe mich dann da auf den Hügel gestellt, habe runtergeschaut und habe gesehen, wie fleißig da gearbeitet wurde. Und das hat dann, muss ich sagen, emotional immer einen großen Schub gegeben, weil man weiß, da entsteht was wirklich ganz, ganz Tolles.
Ja, nicht schlecht. Zusätzliche Motivation dann in so einer Mittagspause ist auch gut, gerade wenn es nicht so läuft. Ist das, wo du das ansprichst, was heißt Grund, ist das ein Problem eigentlich, wenn aus deiner Sicht, wenn ein Club auf einer anderen Eisfläche spielt?
Nee, ist jetzt nicht unbedingt ein Problem. Ich meine, Schwenningen wird seine Gründe dafür gehabt haben. Die Spiele dort waren sehr ansehnlich. Also es gibt halt dann gleich mal mehr Körperkontakt, aber grundsätzlich halten wir uns schon an das, wo die Mehrheit liegt. Ja? Und wie gesagt, wobei in Schwenningen wir inklusive Magenta Cup alle Spiele gewonnen haben.
Ja, also passt, also stimmt.
Glaube ich, könnten wir uns auch auf den kleineren Terrain ganz gut bewegen. Aber wie gesagt, das ist jetzt für uns aktuell kein Thema.
Aber das ist, also letzte Frage wirklich dazu, ist es schon, das merkt ihr dann noch höchstwahrscheinlich, ihr sprecht ja mit euren Jungs auch, es hat mir, wie gesagt, noch nicht einer was anderes erzählt, dass es schlecht ist, auf dieser Eisfläche zu spielen.
Nee, es ist, wie gesagt, es ist alles enger, du musst reaktionsschneller sein, es gibt mehr Körperkontakt. Ja, also, ja, ansehnlich, absolut ansehnlich.
Ja. Gut. So, Christian, und dann, jetzt haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde, nicht glaube ich, sondern komplett über unsere Sportart Eishockey gesprochen. Aber wenn ich dich hier im
Was
Podcast
ja auch
habe,
schön ist, oder?
Ja,
Was?
Natürlich, das ist ja darum, so soll es ja sein. Aber wir müssen den Hörerinnen und Hörern sagen, dass wir gemeinsam noch eine Leidenschaft haben, die nicht den Eishockeysport betrifft, sondern unseren HSV. Und bevor ich das Thema einleite, würde ich hier, das gab es auch noch nie im Podcast, würde ich hier eine weitere Person zulassen. Das mache ich jetzt. Die Einlassung läuft. Gucken wir, ob es funktioniert. Ja, er ist gespannt. Und ich glaube, es hat geklappt. Und ich sage Hallo an Thomas Wagner.
Schönen guten Tag aus Köln.
Ja, um Gottes Willen.
Ich grüße dich.
Ja, um Gottes Willen.
Schönen guten Tag, Herr Winkler.
Servus, Wegi, die Legende lebt.
Servus, mein Freund.
Thomas, wie geht's dir? Wo erwische ich dich denn gerade?
Ich bin zu Hause. Grundsätzlich habe ich gerade einen ziemlichen Scheiß mit meinem Handy, weil das ist komplett abgestürzt. Es gibt nicht so viele Handy-Stores, die jetzt gerade aufhaben. Aber wenn Christian Winkler und der Kollege Krüger rufen, dann lasse ich alles erstmal stehen und liegen.
Ja, so ist das perfekt. Ich habe schon kurz eingeleitet, bevor du drin warst. Wir wollen jetzt über unsere gemeinsame Leidenschaft für den HSV sprechen. Und um noch einen draufzusetzen für Christian, würde ich jetzt eine WhatsApp-Sprachnachricht abspielen. Du kannst dann danach mal gucken, von wem sie ist. Ich glaube, du kriegst es raus. Ich mache sie jetzt an und hoffe, das kann man hören. Los geht's.
Hallo, ihr beiden aus dem hohen Norden. Bevor Winky gleich mit seinen Farben gegen meine Rot-Gelben auf dem Eis antreten muss, hier noch schnell eine Frage von meiner Seite. Vielleicht kannst du den Zuhörern mal erklären, in welcher Sportart uns denn die Farben vereinen, wieso es denn zu dieser Leidenschaft bei dir gekommen ist und wo es vielleicht auch den ein oder anderen Austausch schon gegeben hat über die Sportart hinaus. Viel Spaß, ciao.
Der Jonas.
So ist es. Jonas Bolt hat uns...
Laute Legenden hier. Thomas und Jonas.
Ja, ja, da wiederholen wir doch alles raus, wenn es um den HSV geht. Also genau, das war Jonas Bolt vom HSV. Winky, hau mal rein jetzt erstmal, bevor wir Thomas noch dazu nehmen. Wie kam es und kommt es zu dieser Leidenschaft mit dem HSV?
Wie lange haben wir denn Zeit, Konstantin?
Naja, also ein paar Minuten haben wir schon noch.
Ja, also es war das Jahr 1978. Man muss sich vorstellen, ich als Siebenjähriger im tiefsten Bayern umsingelt von lauter Bayern-Fans, wie das ja auch heute noch so der Fall ist. Mein Onkel, damals gerade fertig gelernter Physiotherapeut, hat eine Anfrage vom HSV bekommen. Sein Name war der Hermann Rieger. Und der Hermann ist dann damals 78 nach Hamburg gegangen, nachdem ihm die Oma dazu zugeraten hat, weil sie gemeint hat, in Hamburg, da gibt es lauter nette Leute. Und er ist damals nach Hamburg gegangen und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Und wer Hermann gekannt hat, Hermann war ja absolutes Kind der Berge. Der hat dann wirklich auch nur gemeint, dass er das eine Jahr da oben verbringt. Aus dem Jahr wurden zig Jahre. Und wie es halt so kam, im ersten Jahr 78, 79 war es ja gleich eine ziemlich erfolgreiche Saison. Der HSV ist deutscher Meister geworden, ziemlich überraschend. Und ich kann mich ja noch sehr gut erinnern, ich war dann beim letzten Spiel, das übrigens auch gegen die Bayern war, haben es zwar 2-1 verloren, aber das war schon egal, habe mir dann abends ein damals sehr bekannter Kevin Keegan sein Trikot übergezogen. Es ging mir damals bis zu den Knöcheln runter. Und ja, und ab dem Moment war es natürlich dann völlig um mich geschehen und da kommst du dann auch nicht mehr raus, zumal ich ja sagen muss, dass Ende der 70er, dann Anfang der 80er der HSV ja auch der Verein in Deutschland war. Ja,
also, in Europa.
Oder in Europa, genau so ist es, Wegi. Und es damals halt ja auch leicht war, in diesen Club sich zu verlieben. Und es ist wie im Leben, wenn man sich immer in was verliebt und auch richtig verliebt ist, dann gibt es auch keinen Grund, sich wieder zu entlieben.
Ja, so ist das. Ich kann ja sowieso auch nichts anderes sagen. Ich habe da 6 Jahre in diesem Club gearbeitet, in der Presseabteilung. Von daher geht's mir ganz genauso. Thomas, einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer. Du bist in Sachen Fußball aktuell natürlich immer noch unterwegs für RTL, am Ball sozusagen. Lass uns doch mal auch mit deiner Leidenschaft zum HSV einsteigen, um dann danach auch mal zu hören, seit wann ihr beiden euch so gut kennt und seit wann ihr beiden so leidenschaftlich über den HSV diskutiert.
Ich versuche es mal strukturiert zu machen. Also ja. Die Liebe zum HSV. Mein Vater war im Alter von 9 Jahren bei seiner Tante in Saarbrücken. Der HSV hat da gespielt. Uwe Seeler hat meinem Vater auf einen Ball ein Autogramm gegeben und mein Vater war hemmungslos in den HSV verliebt, obwohl wir aus der Nähe von Koblenz kommen, also zwischen Koblenz und Bonn, was eigentlich eher Gladbach- und Köln-Gebiet und vielleicht sogar Kaiserslautern früher war. Dann hat mein Vater mir erzählt, ich war 6 Jahre alt, Der HSV wäre das Allergrößte und er würde mich jetzt mal zu einem Spiel mitnehmen. Wir sind nach Köln gefahren, der erste FC Köln. Damals noch das Weiße Ballett, war eine große Nummer in Deutschland. In der Halbzeit stand es 3-0 für den FC durch drei Tore von Dieter Müller. Ich habe mich hinter meiner Stadionzeitung verkrochen, weil ich mich so geschämt habe, dass wir einen Schal vom HSV anhatten. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit auf 3-3 gestellt, unter anderem ein Tor von Kasper Memmering. Und ab dem Zeitpunkt war es um mich völlig geschehen. Ich meine, in der Zeit, die Winke gerade anspricht, in 6 Jahren in 4 Europapokalfinals, das muss man sich mal vorstellen, das muss ich den Leuten auch immer in Köln hier erzählen, wenn die meinen, dass ihr FC so ein großer Verein wäre, die aber keinen internationalen Titel gewonnen haben. Zur Frage, wann ich Winke kennengelernt habe, das war Anfang der 2000er. Ich habe damals Eishockey gemacht für Premiere als Moderator. Bei den Spielen war Winke oft als Kommentator Assi dabei. Wir haben dann auch Spiele mit dem prominenten Team gemacht, wo Christian Winkler am Seilersee eine Sensationsleistung abgeboten hat. Nachher haben wir ihn dann ins Hotel getragen, weil er kaum noch gehen konnte. Unser erstes Zusammentreffen war in der Tat, ich bekomme am Karnevalsfreitag oder am Karnevalssamstag bekomme ich in der Nacht einen Anruf meines damaligen Sportchefs. Es wäre der Kommentator ausgefallen für das Spiel Frankreich gegen Schweiz bei Olympia 2002 in Salt Lake City. Ich müsste sofort mich morgens oder irgendwie am Nachmittag in den ersten Flieger setzen und müsste dann dieses Spiel kommentieren. Und wer die Rheinländer kennt, 3 Tage Dauergas am Karneval. Und dann rief Christian Winkler mich an und hat mich gefragt, ob er irgendwas für mich vorbereiten sollte. Und dann habe ich gesagt, ja, vorbereiten. Vor allen Dingen brauche ich sicherlich ein bisschen was gutes Weißbier, um den Pegel nicht ganz zu verlieren. So war es wirklich damals. Und Winky hat mich durch dieses Spiel durchgetragen mit allen Expertisen, das muss man ganz klar sagen. Und seitdem sind wir beide in den HSV verliebt. Und das Größte war, dass er beim Abschiedsspiel von Hermann Rieger mir und meinem Vater VIP-Karten besorgt hat. Mein Vater hatte Tränen in den Augen, weil alle Legenden waren da. Ich glaube, außer Holger Hieronymus war jeder Spieler da, den Hermann geknetet hat. Und ich saß am Ende zwischen Uli Stein und Rudi Kargus und Dick Töfting. Und es war eine einzigartige Schlacht am Rotweinbuffet. Also das in 4 Minuten zusammengefasst, warum ich Winky liebe und warum ich den HSV liebe.
Ah, herrlich. Und Christian, dann erzähl noch mal bitte, wie du denn aktuell so die HSV-Leidenschaft auslebst und es verfolgst. Also Stadion geht natürlich im Moment nicht, ist klar. Wie verfolgst du denn so das aktuelle Geschehen, auch in Zeiten, wo ihr ja quasi tagtäglich spielt? Und du hast vorhin ja erzählt, mit Salzburg, den zusätzlichen Aufgaben, also dir ist sicherlich nicht langweilig, den ganzen lieben Tag und auch am Wochenende nicht.
Also erstmal möchte ich Wegi danken für seine Worte, kann das aber auch nur zurückgeben. Ich werde ihm am Ende noch eine Quizfrage stellen, ja, also bitte mich daran dann erinnern.
Ja.
Und ja, wie meint der Tobi Schweinsteiger, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der war ja letztes Jahr Co-Trainer beim HSV und dadurch war ich auch des Öfteren vor Corona in Hamburg, habe dann auch den Jonas kennen und schätzen gelernt. Und mit Jonas mich dann öfter auch ausgetauscht, so sportübergreifend. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit wahnsinnig wichtig. Hamburg hat ja zum Beispiel auch da mit dem neuen Campus einen neuen Weg eingeschlagen und es war einfach ganz gut, mal zu sehen, zu hören, was die machen. Ja, ich habe da jetzt zum Beispiel öfter mal nachgefragt, was der Horst Rubisch zum Beispiel alles verändert hat, seitdem der da im Nachwuchsbereich tätig ist, und sehe da auch Dinge, die zum Beispiel wir machen. Ja, und von daher ist der Kontakt jetzt, sage ich mal, noch intensiver, als er vorher war. Ja, mit dem Jonas telefoniere ich, schreibe ich in guten Abständen immer. Gratuliere ihm natürlich immer nach tollen Siegen, so wie am letzten Samstag. Und ja, es ist einfach schön, weil man seine Leidenschaft dann auch noch so verknüpfen kann, dass man mit den handelnden Personen einen guten Draht hat und sich, sage ich mal, was dann sein Berufsfeld ausspricht, dass man da dann auch noch, sage ich mal, Dinge vereinen kann und vor allem ja, sich austauschen und Dinge verifizieren kann.
Mhm. Thomas, ich weiß ja auch aus meiner Zeit, damals warst du ja oft im Stadion, hast von da moderiert. Ist das eigentlich ein Problem, wenn man quasi beruflich dann bei seinem Verein, sage ich mal, ist und ja, letztlich schon so ein Stück weit neutral sein muss? Oder wie geht man damit um?
Also zunächst mal würde ich sagen, niemand, der diesen Job ergreift, dem nehme ich ab, dass er keinen Lieblingsverein hat. Sonst würde er nie leidenschaftlich dafür brennen. Mhm. Das Problem war nur, wir hatten ja damals in der Saison, als Dolly entlassen wurde und Huub Stevens kam, da war ja dann ja schon mal eine Phase oder später dann auch leider immer Abstiegskampf, wo man irgendwann dann wirklich von meinen Chefs gesagt hat, wir können die nicht mehr zum HSV schicken, weil man mir zu sehr angemerkt hat, dass mich das Spiel mehr als die Moderation interessiert hat. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, trotz allem immer relativ kritisch mit dem HSV gewesen. Also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie moderiert habe und habe gesagt, boah, der HSV hat super gespielt, wenn sie 3-1 verloren haben, und habe irgendwie rumlamentiert, dass es Fehlentscheidungen gegeben hätte. Ich kann mich aber an eine Szene erinnern, in der Saison, glaube ich, als wir Relegation gegen Fürth gespielt haben, da gab es zuvor ein Spiel gegen den ersten FC Nürnberg, das wir gewinnen mussten, um überhaupt Drittletzter zu werden. Und es gab in der 93. Minute einen Freistoß für Nürnberg und Adler holt den sensationell aus dem Winkel raus. Und ich sehe mich plötzlich selber mit einer Bäckerfaust auf den Rasen rennen in meinem Sky-Ornament. Also ich als Sky-Moderator bin jubelnd an der Nürnberger Bank vorbei auf den Rasen mit Schlusspfiff gelaufen. Und ich glaube, wenn ich die Nürnberger gewesen wäre, ich hätte auch gedacht, hat er sie noch alle. Also das war schon, muss ich sagen, auch pulsmäßig. Meine Fußballleidenschaft ist insgesamt ein bisschen weniger geworden. Das liegt sicher an vielen Punkten und das liegt daran, dass du vielleicht 6.000 Spiele gesehen hast. Aber meine Sorge und mein Bibbern mit dem HSV, das ist immer größer geworden.
Hm, verstehe, gut. Bevor Christian seine Quizfrage loswerden will, wenn ich euch beiden hier zum HSV dann auch im Gespräch habe, darf natürlich die Frage nicht fehlen. Christian, bei dir fangen wir an. Schaffen Sie es denn dieses Jahr wieder hochzugehen und den Aufstieg? Oder wie siehst du das?
Also ich gehe fest davon aus, aber ich muss ja ehrlich dazu sagen, ich bin auch die letzten beiden Jahre fest davon ausgegangen, dass wir wieder hochgehen. Die Mannschaft macht mir momentan einen gefestigten Eindruck, auch wenn sie, sage ich mal, jetzt ein bisschen eine Durchstrecke hatten, aber die letzten beiden Spiele mit den Siegen in Bochum und gegen Heidenheim, glaube ich, haben schon mal wieder gezeigt, welches Potenzial auch in der Mannschaft steckt. Und ja, als HSV-Fan muss man optimistisch sein und ich glaube einfach aber auch, da wird mir jeder im Fußball Deutschland recht geben, der HSV gehört halt einfach auch in die erste Liga und alles andere ist eigentlich nicht akzeptabel.
Lassen wir so stehen. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Was glaubst du?
Also ich finde es wahnsinnig eng vorne, auch wenn ich sehe, wie Bochum gestern das Spiel gegen Düsseldorf wieder gewonnen hat, obwohl Düsseldorf 600-prozentige hat. Ich halte Fürth und Kiel für bärenstark. Was mir Mut macht, im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren, ist der Trainer. Ich finde, Daniel Thun hat eine überragende Ausstrahlung. Also das, was er sagt, das nehme ich ihm so 1:1 ab. Er hat letztes Jahr in Osnabrück 9 Spiele am Stück nicht gewonnen, hat trotzdem den VfL vom Abstieg gerettet, hat bei uns in der Vorrunde schon mal eine 5-Spiele-Serie ohne Sieg gedreht. Er macht auf mich einen stabilen Eindruck. Die Mannschaft hat mir gegen Heidenheim echt imponiert, weil sie einfach Widerständen getrotzt hat. Trotz den üblichen Krankheiten, vorne den Konter da nicht richtig auszuspielen und hinten mal ein bisschen Larifari machen. Wir haben leider immer noch so Spiele wie in Aue, wo wir eigentlich in der Halbzeit 5-0 führen müssen und dann gibt es nachher ein 3-3. Aber es gibt keine Alternative, weil wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann befürchte ich, werden wir irgend sowas wie Leeds United oder Nottingham oder sowas. Und deshalb darf man an nichts anderes denken. Ja, wir steigen auf, zusammen mit dem VfL Bochum.
Gut, sehr gut. Lassen wir auch so stehen. Übrigens, das sei auch kurz gestattet, ich lebe ja mit der Familie privat in Hamburg. Man merkt, Daniel Thun, auch in der Berichterstattung, macht das hier ganz gut. Also gefühlt ist das ein bisschen ruhiger als in den letzten Jahren. Von daher würde ich dir da auch total recht geben, was diesen Fakt angeht mit dem Trainer.
Aber Konsti, wir wollen natürlich von dir auch wissen. Deine Meinung brauchen wir natürlich auch dazu.
Ja, ich glaube ehrlicherweise auch, dass sie es auch unter anderem deswegen schaffen. Also das irgendwie habe ich ein gutes Gefühl dieses Jahr, dass es am Ende dann klappt und dass sie nicht so wegbrechen wie in den letzten, glaube ich, es waren ja 2 Jahre, richtig? Also da war es ja eigentlich so, dass wenn so die Frühlingszeit losging, dass man die Uhr danach stellen konnte, dass der HSV die Spiele dann irgendwie nicht gewinnt, sondern unentschieden spielt und verliert. Und ich hoffe auch, dass jetzt gerade die letzten beiden Spiele so ein bisschen der Trend und Fingerzeig dafür sind, dass sie es dieses Jahr hinkriegen. Wünsche es mir natürlich auch.
Ich glaube, der Fußballgott war einfach halt noch ein bisschen sauer über die Jahre zuvor. Ja, weil ich glaube, in der ersten Liga muss man ja wirklich sagen, in den letzten Jahren hat man ja wirklich alles dafür getan, um irgendwann abzusteigen. Ja. Und,
aber dafür haben wir auch gebüßt jetzt in der zweiten.
Ich sage ja, der Fußball
im ersten Jahr,
beiden Jahre sauer und jetzt dieses Jahr
gleich. Ja, aber erinnere dich zum Beispiel im ersten Jahr Heimspiel gegen Magdeburg, wir führen Magdeburg auf der Linie, das wäre nochmal Rot und Elfer gewesen mit Videobeweis, haben wir nicht bekommen. Letztes Jahr das Spiel in Stuttgart, unfassbar eigentlich. Also ich würde sagen, wir sind jetzt pari mit dem Fußball dort.
Absolut, absolut. Und ich muss aber auch sagen, nicht wenn wir vorhin gehört haben, ich finde, Jonas Bolt macht da sehr gute Arbeit, unaufgeregt. Früher war es ja immer so, dass das oft einmal gleich die Panik ausgebrochen ist, aber ich finde, der Jonas hat es sehr gut im Griff, auch wenn er natürlich immer bei anderen Clubs im Gespräch ist, aber ich glaube, das zeigt er auch seine gute Arbeit und nee, overall glaube ich, glauben wir alle ans Gute und hoffentlich sehen wir den HSV nächstes Jahr wieder in der ersten Liga und im Eishockey wieder viele Zuschauer in den Stadien.
So ist es. So, Christian, also erstmal schon mal vielen Dank an euch. Ich bin happy, dass das so geklappt hat hier. Wie gesagt, zum ersten Mal jemanden in eine Podcast-Aufzeichnung reingeholt. Aber jetzt deine Quizfrage zum Schluss. Die sollten wir nicht vergessen.
Thomas, nachdem wir ja auch wissen, dass du dich im Eishockey sehr, sehr gut auskennst und auch, sage ich mal, dich in der Historie des Eishockey gut auskennst, der SC Rissersee, der ja auch so was wie eine kleine Leidenschaft von dir ist und da, wo ich ja auch zu Hause bin,
wurde gestern vor 40 Jahren,
wurde 1978 und 1981 das letzte Mal deutscher Meister, also die 9. und 10. deutsche Meisterschaft. Kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz erklären, was denn damals das Erfolgsgeheimnis war?
Das kann ich. Und zwar hat mir Hans-Jörg Neuner, ein Meisterspieler von damals, erzählt, es muss so sein, wenn der Gegner aus dem Eschenloher Tunnel rauskommt, ist euch das richtig beschrieben, lieber Winky?
Richtig.
Dann müssen sie die Hose so voll haben, dass sie eigentlich sofort ohne Spiel und ohne Punkte sofort wieder zurückfahren. Und daher hat der SC Rissersee seine damals wohl legendäre Härte auch hergenommen. Und das heißt, sie waren zu Hause eigentlich nicht zu schlagen, weil der Gegner strichwörtlich wirklich die Köttel in der Butze hatte.
Und das sagt der Kölner.
Ja, der KIC hatte keine Angst natürlich, die nicht. Aber der Rest, der hat sich in die Hose gemacht.
Herrlich. Rissersee ist natürlich, der muss ich jetzt doch noch mal ganz zum Schluss fragen.
Und was mir übrigens gefällt, Entschuldigung Konstantin, mir dabei natürlich gefällt, an dem letzten Meistertitel, der ja noch in dem Best of Three ausgespielt wurde, der SC Rissersee hat sich ja im Endspiel gegen den Erzrivalen des KICs durchgesetzt, gegen die DEG mit einem 2:1 Sieg in der Serie.
Er weiß alles. Das ist ein Wahnsinn.
Lexikon. Bester Scorer, ich glaube, der beste Scorer beim SC Rissersee damals, Franz Reindl.
Richtig, der heutige DEB-Präsident und hoffentlich baldige IHF-Präsident.
Ja, herrlich. Sag mal, Christian, was SC Rissersee hast du angesprochen? Wie ist denn da im Moment die Verbindung zu? Wie muss man sich das vorstellen?
Und wie man weiß, in Deutschland braucht man ja den einen oder anderen Spieler auch mit Förderlizenz. Ja, und da kooperieren wir mit dem SCR und das hat wirklich die letzten Jahre sehr, sehr gut geklappt, auch wenn der Verein immer wieder mal, sagen wir mal, das ein oder andere finanzielle Problem hatte, aber sie haben das wirklich jetzt sehr, sehr gut im Griff und machen in der Oberliga da auch einen guten Job. Heuer ist natürlich alles aufgrund der Corona-Thematik ein bisschen schwieriger, weil die Spieler ja nicht so hin und her wechseln können, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Aber ja, das läuft sehr gut. Für uns ist wichtig, dass das Rissersee jungen Spielern die Chance gibt, dass unsere Spieler dort Eiszeit bekommen, Qualitätseiszeit, sage ich das immer, in Überzahl, in Unterzahl, aber auch in tragenden 5-gegen-5 Rollen. Und von daher läuft es ganz gut. Was natürlich auch wichtig ist, ist die Nähe, weil Garmisch-München ist halt mit dem Auto 50 Minuten bis eine Stunde und da haben die Jungs dann auch nicht zu weit zu fahren, weil es uns natürlich schon auch immer noch sehr, sehr wichtig ist, dass die Jungs, wenn sie dort spielen, im Trainingsbetrieb bei uns teilnehmen können. Wie gesagt, heuer ist es leider nicht möglich, aber in der Vergangenheit und in der Zukunft hoffentlich wieder. Und sind wir schon froh, dass wir so einen zuverlässigen Kooperationspartner haben.
Ich hätte auch noch drei Fragen. Die erste würde ich aber gerne selbst beantworten. Also wenn du in Garmisch bist und es ist alles ausgebucht, es ist wirklich alles ausgebucht, sogar beim Neujahrspringen, Silvester oder mitten in der Hochsaison, du rufst bei Christian Winkler an und entweder hat er das beste Hotel am Platz für dich oder das Dachstübel, wo man mit Frau, drei Kindern und einem Hund sogar noch Quartier machen kann. Also er ist der König vom Werdenfelser Land. Und zweite Frage an dich, Winky. Wer ist unter dem Dach der Zugspitze Minigolfmeister in unserer Sommerrunde? Und drittens, ja, was ist eine Zierpflanze im Münchner Nachtleben?
Also ich würde jetzt mal nur sagen, ich will jetzt, also das dritte mag jetzt nicht eingehen, aufs zweite. das bist natürlich du, Thomas, muss man sagen, wir haben da legendäre Runde, der Pressesprecher von uns aus München, der Emanuel Hugel.
Das ist ein Rohdiamant.
Der ist da immer mit dabei. Dann Michi Leopold, unser Freund, kennt jeder ja auch von Sky, auch übrigens großer Eishockey-Sympathisant. Der Thomas und ich haben im Sommer immer ein Zusammenkommen über 2 Tage und da wird immer die Werdenfelser Minigolf-Meisterschaft ausgespielt und ich muss sagen, der Thomas hat uns die letzten beiden Jahre sehr, sehr schlecht aussehen lassen, was aber natürlich auch an seiner grandiosen Minigolf-Klasse liegt. Also da wird es nicht viele geben, glaube ich, in Deutschland, die den Thomas schlagen.
Vor allem das heißt, in einer
Best-of-3-Serie nicht möglich.
Ja, best, genau. Da trefft ihr euch das nächste Mal, hoffentlich dann. Da machen wir einen Videopodcast zu dem Minigolf-Turnier. Das geht ja gar nicht anders. Wenn Michael Leopold auch dabei ist, der war übrigens auch hier schon mal zu Gast bei mir im Podcast. Das macht ihr jedes Jahr, das Treffen, oder wie ist das?
Das haben wir vor 3 Jahren so eingeführt, weil es ja wirklich so ist, dass man, wir sind Gott sei Dank alle viel beschäftigt. Bleibt natürlich immer wenig Zeit, dass man zusammenkommt, aber Freundschaft muss gepflegt werden und wenn es dann oft nur 2 Tage sind und ich glaube, an den 2 Tagen bleibt dann auch immer kein Auge trocken und so muss es auch sein. Ja?
Na super. So, ihr zwei, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Das hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ich hoffe, euch auch. Wir haben alle Themen aus der Aktualität, was den Eishockey betrifft, besprochen. Wir haben über den HSV gesprochen, über Minigolf, über eure Treffen im Sommer, über den SC Riesersee noch, also pickepacke voll, was will man mehr. Mir bleibt, Christian, an dich zu sagen, bleibt gesund, viel Erfolg heute Abend für euer Team in Iserlohn, für die Crunch-Time in der Saison jetzt mit den Verzahnungsspielen und den Playoffs. Thomas, an dich vielen, vielen Dank nochmal. Natürlich bleib auch gesund, viel Spaß bei RTL, dann mit deinem eigenen Podcast, den du ja auch hast. Kann man hier auch nochmal sagen, dass man da gerne reinhören kann. Da
Eier, wir brauchen Eier heißt er.
Genau, Eier, wir brauchen Eier.
Für mich eine große Ehre, hier dabei zu sein und Ehre und Verpflichtung für einen meiner besten und ältesten Freunde, Christian Winkler. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Kann ich nur so zurückgeben, Wegi, und ich möchte auch ganz gern zum Abschluss noch was sagen. Ich möchte mich erstmal bei allen anderen 13 DEL-Clubs bedanken, dass wir es geschafft haben, heuer noch so eine Saison zu spielen. Eine, wie ich vorhin schon gesagt habe, glaube ich, sportlich sehr tolle Saison. Und in diesem Sinne auch wünsche ich allen Clubs das Allerbeste für den Endspurt jetzt. Und ich wünsche mir nichts mehr, dass wir so bald wie möglich wieder das Wichtigste, was unseren Sport ausmacht, im Stadion haben, nämlich unsere Fans. Weil in so einer leeren Halle zu sitzen, das ist wirklich sehr befremdlich. Und ich kann allen Fans da draußen wirklich nur sagen, bitte haltet's durch. Und wenn es möglich ist, kommt es wieder, denn wir vermissen euch wirklich unheimlich.
Ja, schönes Schlusswort. Also ich danke euch beiden. Macht's gut und bis bald.
Danke, Konstantin.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Eine sehr interessante und zugleich spaßige Folge mit Christian Winkler. Red Bull München wird auch in den nächsten Jahren weiterhin mit das Maß aller Dinge sein im Eishockey sowie in der DEL. Ich denke, das konnte man doch deutlich heraushören. Die Verantwortlichen und Christian Winkler haben eben einen Plan, den sie kontinuierlich verfolgen. Ja, und das Thema HSV? Die Leidenschaft ist eh ungebrochen, das ist klar und das konntet ihr hören. Mal schauen, was bei Winkler passiert, sollten die Rothosen am Ende wirklich aufsteigen. Ich frage dann einfach bei ihm nochmal nach. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich nochmal an Jonas Bold, Thomas Wagner und an Emanuel Hugel, Pressesprecher der München. Und wir hören uns in der kommenden Woche dann mit einer neuen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Macht's gut, euer Konstantin.